Wir kommen heute zu Hesekiel 46. Wir sind also bald am Ende und sollten uns konkret mal äußern über ein weiteres Thema. Wer liest uns Hesekiel 46 mal vor? Bruno, als Standardvorleser. Jetzt haben wir hier verschiedene Anweisungen über den Gottesdienst im kommenden dritten Tempel während des tausendjährigen Reiches. Zunächst wird über das innere Tor, das innere Osttor gesprochen. Wir hatten ja schon das äußere Osttor ausführlicher behandelt in Kapitel 44, 1 bis 3. Dort haben wir gesehen, das äußere Osttor wird immer verschlossen bleiben. Weiß noch jemand warum?
Nachdem die Schechina eingezogen ist.
Ja, also nachdem die Wolke der Herrlichkeit Gottes eingezogen sein wird, wird das Osttor dort geschlossen. Warum?
Weil als Zeichen, dass sie nie mehr reichen wird.
Ja, als Zeichen, dass Gott Israel nie mehr verlassen wird. Im Gegensatz zu früher, wo die Schechina den ersten Tempel verlassen hatte und dann nie mehr zurückkam. Aber man denke daran, der letzte Vers in Hesekiel erwähnt ja den Stadtnamen des umauerten Stadtteiles in Jerusalem. Da heißt es, und der Name der Stadt soll von nun an heißen, der Herr daselbst. Adonai Shammah. So hört Hesekiel auf. Der Herr ist da, der Herr geht nicht mehr weg. Und wir haben ja versucht, all diese Bilder, die im tausendjährigen Reich eine Realität sein werden, aber als Bilder geistlich zu übertragen auf die Gemeinde. Und da haben wir gesehen, dass das eben davon spricht, dass der Herr Jesus die Gemeinde nie verlässt. Matthäus 28, Vers 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Jetzt wollen wir versuchen, auch diese Anweisungen in Kapitel 46 geistlich zu deuten, als Gewinn für uns heute. Es wird hier mal gesprochen über den speziellen Sabbat-Gottesdienst. Und da wird ja das Innere, anlässlich dieser Feier wird das innere Osttor geöffnet. Der Fürst steht dann innerhalb des Tores und das Volk am Eingang dieses Tores, im zweiten Vorhof, dort versammelt. Nochmals, für die vielleicht, die nicht da waren, wer ist der Fürst? Ja? Der Hohepriester. Also der hat hohepriestliche Funktion. Das ist nicht etwa ein politischer Führer, sondern ein Priester in hoher priesterlicher Funktion im dritten Tempel. Genau. Also, der Sabbatgottesdienst wird hier vorgestellt, wo gewissermaßen der Hohepriester eine führende Funktion hat. Das Volk feiert da am Eingang des inneren Osttores. Und das können wir auch neutestamentlich in Verbindung bringen. Der Herr Jesus ist ja der hohe Priester heute für die Gemeinde. Und in Hebräer 2 heißt es, wir lesen Hebräer 2, 11 bis 13. Kann das jemand vorlesen?
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem, um welcher Ursache willen er sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, ich will deinen Namen kundtun meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Ja, also diese Beziehung da vom Fürsten und dem Volk im Gottesdienst hat Parallelen zu dieser Beziehung des Herrn Jesus zu den Erlösten heute. Er nennt sie Brüder und sagt, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Das geschieht heute konkret so, dass der Herr Jesus durch seinen Geist eben das innere, das Lob in unseren Herzen anstimmt und bewegt. So führt er das aus, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen. Es ist also der Gottesdienst ist ein gemeinsamer Dienst, gewissermaßen von den Erlösten, in Verbindung zusammen mit dem Herrn Jesus, der verheißen hat, wo zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, da bin ich in ihrer Mitte. Matthäus 18, 20. Jetzt können wir aber auch noch deuten, was ist der Sinn, geistlich gesehen, des Sabbats? Das Sabbatgebot, halten wir ganz klar fest, ist ja gegeben worden, ist Israel gegeben worden als Zeichen des Bundes zwischen Gott und Israel. Also ist nicht ein Gebot, das Gott den Völkern gegeben hat und auch nicht der Gemeinde. Darum finden wir im Neuen Testament kein Sabbatgebot. Aber geistlicherweise hat der Sabbat eine ganz große Bedeutung. Ja.
Das steht auch in Hebräer, gell?
Jawohl, nehmen wir mal eins nach dem anderen. Zuerst mal Kolosser 2 zeigt uns, dass überhaupt diese Einrichtungen eine geistliche Bedeutung haben. Kolosser 2, Vers 16 und 17.
Wegen Speise oder Schrank oder Betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind. Der Körper selbst aber ist des Christus.
Jawohl. Also hier werden die Christen von Kolossä gewarnt oder wird ihnen deutlich gemacht, niemand kann euch in Bezug auf solche Gebote, die Israel gegeben worden sind, verurteilen, weil ihr die nicht einhält. Also niemand soll euch richten in Bezug auf Speise oder Trank. Das sind die Speisegebote von 3. Mose 11. Oder in Bezug auf ein Fest oder Neumond oder Sabbat. Und von all dem wird aber gesagt, die sind ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das heißt, sie sind ein Schattenbild und weisen hin auf etwas Zukünftiges. Der Körper, also die Realität, die diesen Schatten wirft, steht in Verbindung mit Christus. Also mit anderen Worten, Sabbat, der Sabbat, all die Speisegebote und die Feste, Neumonde, die haben alle eine geistliche Bedeutung, die sich dann in Christus erfüllt hat. Und bevor wir noch zu Hebräer gehen, möchte ich etwas lesen aus Matthäus. Elf. Und das ist wichtig, den Zusammenhang zu sehen. Diese Verse stehen Matthäus 11, 28 bis 30. Die stehen in Verbindung mit dem, was nachher kommt. Kapitel 12, Vers 1 beginnt: Zu jener Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Saaten. Am Schluss von diesem Abschnitt erklärt er, Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr des Sabbats. Vers 9, und von dort weitergehend kam er in die Synagoge. Da wird eine Heilung am Sabbat beschrieben. Vers 10b, und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, an den Sabbaten zu heilen? Ja, also unmittelbar auf diese Verse, die wir jetzt lesen, Matthäus 11, 28, haben wir zwei Sabbatgeschichten. Kann jetzt jemand lesen? Matthäus 11, 28 bis 30.
Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.
Jawohl. Also diese Ruhe, die Christus geben kann, die Ruhe des Herzens, Entlastung von Sorgen und von Mühen, das ist die Erfüllung von dieser Ruhe, die im Sabbat immer wieder gefeiert worden war. Christus kann allein diese innere Ruhe und diesen Frieden des Herzens geben. Darauf weist der Sabbat hin. Und jetzt hat das aber auch noch eine himmlische Bedeutung, Hebräer 4, und das ist nun eben bereits angedeutet worden. Hebräer 4, Vers 9. Kann das jemand vorlesen?
Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes.
Steht bei Ihnen nur Ruhe? Eigentlich soll das heißen, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Und lesen Sie weiter, Vers 10 und 11.
Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam.
Jawohl. Also die zukünftige Sabbatruhe des Volkes Gottes meint die himmlische Ruhe, die auf die Erlösten noch wartet. Also der Sabbat hat eine gegenwärtige Erfüllung, wenn ein Mensch in Jesus Christus Frieden mit Gott findet, Ruhe des Gewissens und innerliche Entlastung, dann ist es bereits die Erfüllung des Sabbats. Aber es gibt noch einen zukünftigen Aspekt, denn in dieser Welt sind wir trotzdem immer noch von Druck und Versuchung umgeben. Das bewirkt innere Unruhe. Und es wird einmal eine vollkommene Sabbatruhe geben, wo all diese Unruhe der Versuchung und des Drucks ein Ende haben wird. Und dazu Offenbarung 15, Verse 2 bis 4. Da haben wir eine Sabbatszene im Himmel. Im himmlischen Tempel ein Sabbatgottesdienst. Wer liest?
Und ich sah, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt und die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens an dem gläsernen Meere stehen. Und sie hatten Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig deine Wege, O König der Nationen. Wer sollte nicht dich, Herr, fürchten und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig, denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden.
Jawohl. Jetzt habe ich gesagt, das ist ein Sabbatgottesdienst, aber das Wort Sabbat kam kein einziges Mal darin vor. Wie kann man das behaupten?
Der Gottesdienst sieht so aus wie der Gottesdienst, wie der Sabbat-Gottesdienst früher.
Was sieht so aus?
Das gläserne Meer und das Lied des Mose, was man da immer gesungen hat.
Ja, genau. Es ist also so, übrigens das Meer hier, das ist eine Bezeichnung schon in 1. Könige 7,23 für das Waschbecken vor dem Tempelhaus. Das wird das Meer genannt. Aber dann haben wir hier die Überwinder, die als Leviten oder Priester Harfen spielen. Und sie singen eben das Lied Moses und das Lied des Lammes. Für Johannes war das sofort klar. Das ist Sabbat. Denn beim zusätzlichen Sabbat-Morgen-Brandopfer hat man aus 5. Mose 32 gesungen. Zur Zeit Jesu. Also das Lied Moses. Und beim zusätzlichen Sabbat-Abend-Brandopfer um 3 Uhr nachmittags, da hat man das Lied des Lammes, das heißt 2. Mose 15, das Lied von dem Durchzug durchs Rote Meer, gesungen. Aber nur am Sabbat. Und darum, das ist eindeutig eine Sabbat-Situation. Und Johannes sieht hier Überwinder über das Tier, das ist der kommende Diktator Europas, der die Leute zwingen wird, sein Bild anzubeten. Und er wird sie auch zwingen zu einem neuen Zahlungssystem, wo man die Zahl seines Namens annehmen muss an die rechte Hand oder an die Stirn. Und man kann nur noch zahlen oder kaufen oder verkaufen, wenn man diese Zahl akzeptiert. Aber diese Zahl akzeptieren heißt gleichzeitig, diesen Diktator göttlich zu verehren. Und diese Überwinder, das sind also Erlöste, die nach der Entrückung durch die große Drangsal gehen werden, die werden das nicht akzeptieren.
Könnte Jesaja 66, 23 dazugehören oder ist das was anderes? Weil doch dort vom neuen Himmel die Rede ist.
Ja gut, aber hier geht es jetzt um neue Himmel. In Jesaja 66 ist die neue Schöpfung. Ja, aber hier in Offenbarung 15 geht es um den himmlischen Tempel.
Weil es dort heißt, von Sabbat zu Sabbat wird alles gleich kommen. Und wir haben eben gelesen, alle Nationen werden kommen.
Ja, das hängt schon mit Hesekiel zusammen. Wir kommen nachher darauf zurück. Ja, ist gut. Aber noch eben zu dieser himmlischen Szene. Die werden also das ablehnen. Und dann ist man wirtschaftlich geliefert, ja. Also die werden wirklich den schlimmsten Druck auf sich nehmen, um des Glaubens willen. Und jetzt sieht Johannes sie als Überwinder im Himmel. Eingegangen in die Sabbatruhe. All dieser Druck, dem sie sich zu 100% widersetzen mussten, ist vorbei. Eingegangen in die Ruhe Gottes. Und das versinnbildlicht eben auch diese Ruhe, die Erlösten von heute auch einmal im Himmel erleben werden. Was eindrücklich ist in diesem Lied, keine Bitterkeit, keine falschen Fragen oder Hinterfragungen, wie Gott gehandelt hat, sondern sie sagen vielmehr, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig deine Wege. Das ist so eindrücklich. Aber eben, das sind Menschen, die die wahre Sabbatruhe erfahren werden. Und davon spricht auch der Sabbat in Hesekiel 46. Und wir sehen, diese Sabbatfeier in Hesekiel 46 steht immer in Verbindung mit Opfern. Und so ist es wichtig zu sehen, diese Ruhe konnte der Herr Jesus Christus uns nur schaffen durch seinen Opfertod am Kreuz. Darum finden wir diese Verbindung von Sabbatruhe und den Opfern auch hier in Hesekiel 46. Nun, das Volk Israel wird da in diesem dritten Tempel Gottesdienst üben, aber auch die Völker allgemein im tausendjährigen Reich. Und darauf hat eben Harry diese Stelle Bezug in Jesaja 66. Dass die Völker allgemein werden kommen und im dritten Tempel daran teilnehmen. Aber es ist wichtig zu sehen, die gehören nicht zur Gemeinde. Das Gemeindezeitalter wird zu Ende sein mit der Entrückung. Das ist heilsgeschichtlich eine neue Epoche. Und die werden dann sehr wohl mit dem Tempel in Jerusalem etwas zu tun haben, die nicht-jüdischen Völker. Aber Jesaja sieht dann eben übers tausendjährige Reich hinaus und sieht auch noch gleich den neuen Himmel und die neue Erde. Das wird dort eigentlich gerade zusammengenommen, auch schon in Jesaja 65. Gut, gibt es sonst noch Fragen zu dem bisher?
Da ja. Steht, wenn das also jetzt da vollbracht ist für den Fürsten, das Opfer, dann soll er wieder hinausgehen und dann soll die Tür offen bleiben. Und weiter hinten steht dann, wenn er freiwillige Opfer bringt und er geht dann raus, dann soll man die Tür zumachen. Soll die Tür geschlossen werden, Vers 13. Oder, wo steht das? Ja, Vers 12. Was ist das für eine Bedeutung?
Ja, das zeigt einfach diese Vorrangstellung, die der Fürst hat, der ja als einziger in diesem inneren Osttor sich aufhält während des Gottesdienstes.
Ja, es ist ja beides Mal der gleiche Fürst.
Ja, ja.
Und ja gut, ich meine, Vorrang hat er mit Sicherheit, aber warum macht man einmal das Tor zu und einmal lässt man es offen? Weil das so betont wird, denke ich, muss das ja auch irgendeine Aussage haben, die wichtig ist vielleicht für uns.
Ja gut, man lässt es ja offen, während er eben dort drin ist und dieser Gottesdienst geht dann bis zum Abend des Sabbats und dann, wenn er hinausgeht, wird es wieder verschlossen. Ja, klar, genau.
Bis zum Abend
und dann wird es verschlossen. Gewissermaßen würde das bedeuten, er muss dann am Abend, wenn er rausgeht, da geht er raus und dann wird es verschlossen. So ergänzen sich dann Verse 2 und 12.
Das scheint ja auch nicht am Sabbat zu sein.
Vers 11 ist es ja nicht auf den Sabbat beschränkt, genau. Überhaupt an den Festen, ja?
Das Osttor ist ja zu und am Sabbat war es ja auch.
Genau.
Also da wird jetzt speziell in Vers 12 für ihn das Tor geöffnet, wenn er freiwillige Opfer bringen will, oder? Und danach, wenn er hinausgeht, wird es wieder zugemacht.
Ja, genau. Es geht ja, in Vers 11 geht es ja weiter nicht nur am Sabbat, sondern an den Festen. Zu den Festzeiten. Also das wäre, da wäre doch eine zusätzliche Regelung für die Festtage und in Vers 2 geht es nur um die Regelung am Sabbat. Ja.
Warum in Vers 9 dieser ausdrückliche Hinweis, wenn man durch das eine Tor hereinkommt, darf man durch dasselbe nicht wieder zurück, sondern man muss das gegenüberliegende nehmen?
Also das hat sicher mal etwas zu tun mit der Logistik. Wenn so viele Menschen in den Tempel kommen, Tausende, aber Tausende, dass da eine ganz klare Eintritt- und Austrittsordnung gibt. Also wie gesagt, die kommen durchs Nordtor hinein, dann gehen sie durchs Südtor raus, oder sie kommen durchs Südtor rein und gehen dann durchs Nordtor hinaus. Osttor, die haben Sonderregelungen, das ist also nicht für Ein- und Austritt. Und also mal in logistischer Hinsicht gibt es da so zwei ganz klare Besucherströme, damit kein Chaos entsteht. Das entspricht 1. Korinther 14, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich gebe die Stelle vielleicht schnell an, für die, die das sich notieren möchten. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Aber noch etwas können wir darin sehen. Also man geht nicht auf die gleiche Weise in den Tempel, wie man aus dem Tempel herausgeht. Rein örtlich, ja? Man geht so rein, da raus oder so rein und da raus. Nun, können wir dazu aufschlagen, 1. Korinther 11. Da wird etwas deutlich, dass eigentlich in unserem Leben mit jeder Gemeindezusammenkunft sich etwas ändern sollte. 1. Korinther 11, Vers 17.
Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es, denn es müssen auch Parteien unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden.
Jawohl. Also, der Apostel Paulus macht den Vorwurf in Korinth, dass die Leute nicht mehr gleich rauskommen, wie sie hineingegangen sind. Nämlich, wie kommen sie raus? schlechter als vorher. Aber eine normale Gemeindezusammenkunft muss zum Besseren sein. Das heißt, man kommt besser raus, als man reingegangen ist. Das Wort Gottes muss in uns eine Wirkung haben, die uns verändert. Das ist ganz normal. Und da können wir diese Parallele ziehen zum Hesekiel-Tempel. Norden rein, Süden raus. Oder Süden rein, Norden raus. Aber der Ein- und der Ausgang ist nicht dasselbe. Und da kann man sich natürlich selber abfragen, was ändert effektiv Gottes Wort, wenn ich es höre im Gemeindegottesdienst? Hat es Wirkung oder gehe ich gleich rein, gleich raus? Oder kann man merken, dass ich zum Beispiel entlasteter rauskomme? Also ich habe das schon gehört, dass ein Ungläubiger das so beobachtet hat. Das ist ja von gewissen Standpunkten aus ein beliebtes Beobachtungsobjekt. So christliche Gemeinden, was da für Leute reingehen und rausgehen. Selbst gehen wir nicht rein, oder? Die Schwelle viel zu hoch. Aber also mal so beobachten. Übrigens, ihr kennt doch das Comics Tim. Tintin auf Französisch. Ja?
Tim und Struppi,
ja. Der Bienlein. Der Bienlein, das ist doch der mit der schwarzen Melone. Das war einer, der ging in eine französische Versammlung in Paris. Und das war eben so eine markante Person, die da immer ein- und ausging. Und der Comics-Hersteller hat den quasi als Figur übernommen. Ja, also eben einfach im Zusammenhang mit dem, die Gemeinden werden beobachtet. Und ich habe das auch schon gehört, wie jemand wirklich aufgefallen ist, die Leute kommen strahlend raus. Sie gehen rein, sie strahlen nicht so, und wenn sie rauskommen, strahlen sie. Ja, also dann sind sie zum Besseren zusammengekommen. Eine Parallele, die man auch hier beiziehen könnte, ist, Mose ging auf den Berg und als er runterkam, strahlte sein Gesicht. Die Gegenwart Gottes, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, das muss einen Einfluss haben auf unser Leben. Einen verändernden. Also das, der langen Rede kurzer Sinn, warum diese Ein- und Austrittsordnung in Vers 9 von Hesekiel 46.
Es gibt ja auch bei manchen Propheten, der wohin geschickt wurde, wer war das, der mit dem Esel? Ich glaube, ich weiß aber auch, er soll einen anderen Weg zurücknehmen als hin. Im Alten Testament.
Meinst du bei Bileam?
Was nicht Bileam?
Das ist der alte Prophet.
Der erste Könige
13. Ach so, ja, der erste Könige 13. Dieser Prophet, der geschickt wird ins Nordreich. Ja, wie würdest du jetzt dort den Zug machen? Einfach.
Na, das heißt doch auch, dass er einen anderen Weg zurücknehmen soll.
Ja.
Als den Weg hin. Ich meine, es kommt sogar mehrfach vor.
Hättest du gerade eine Idee, einen Bezug herzustellen?
Ja, eben. Genau das ist ja genau die Sache, oder?
Mhm.
Man könnte ja auch sagen, einer, der zu Gott findet, der soll nicht anschließend wieder in das zurückkehren, wo er herkommt.
Ne? Ja, so, ja. Sehr gut, danke. Noch etwas dazu, sonst gehen wir einen Schritt weiter, nämlich zum Neumond. Wir haben da Vers 3 die Sabbate erwähnt, wo da am Eingang des inneren Osttores angebetet wird, aber dann auch die Neumonde. Was bedeutet der Neumond in der Bibel? Ja, vielleicht müssen wir zuerst mal erklären, was ist überhaupt der Neumond? Das sind so Wörter, die kennt jeder, aber wenn man nachbohrt, merkt man, dass man gar nicht mehr so im Klaren ist, was ist Neumond?
Das ist der Tag oder die Tage, an denen der Mond am Himmel nachts nicht zu sehen ist.
Eben nicht. Das wäre Leermond. Leermond, das sind die etwa 3 Tage, wo der Mond eben nicht zu sehen ist. Da ist absolut nichts zu sehen. Und dann der Neumond ist das erste Erscheinen der Sichel am Himmel. Das ist die kleine Nuance, ist ganz nah beieinander, Neumond und Leermond. Und darum irgendwie bringt man das oft zusammen. Ja, wenn er beginnt zu wechseln, also das erste sichtbare Erscheinen der Mondsichel ist der Neumond. Da beginnt er eben neu zu leuchten. Und der Leermond, da ist absolut nichts zu sehen.
Aber der Begriff wird im deutschen Kalendarium nie verwendet, sondern immer am Leermond steht Neumond drunter.
Ja, ist ja, das so? Ja.
Also in der Seefahrt, so in der Zeitenberechnung, ist es auch so, dass Neumond genau das Entgegengesetzte vom Vollmond ist, also wenn man eben nicht sieht. So wird es benutzt.
Aha. Aber eben im Judentum wird der Monatsanfang wird berechnet mit dem ersten Erscheinen der Sichel. Und da, darum lohnt sich dann eben dieser Unterschied, dass man den Unterschied macht zwischen Neumond und Leermond.
Ah, ja.
Ja? Und also da, das ist nun eine wichtige Sache, dass der Monatsanfang wird markiert durch das neue Erscheinen des Lichtes. Und das ist in Israel immer ein Fest gewesen. Darum wird der Neumond speziell geregelt, das Fest in 4. Mose 28 schon. Vers 11. Und im Anfang eurer Monate sollt ihr dem Herrn ein Brandopfer darbringen. Und da wird das ausgeführt bis Vers 15. Oder schlagen wir auf Psalm 81. Liest jemand Verse 1 bis 3?
Jubelt Gott unserer Stärke, jauchzet dem Gott Jakobs, erhebet Gesang und lasset das Tamburin ertönen, liebliche Laute samt der Harfe. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes.
Ja, also da wird der Neumond erwähnt und dann auch der Vollmond. Weil im Frühjahr fällt ja das Passafest auf die Monatsmitte und fällt damit auf Vollmond. Und im Folgenden, da hier in Psalm 81 geht es um den Auszug aus Ägypten, das war ja am Vollmond, am Passafest. Aber hier Psalm 81 wird eben erwähnt, und darum geht es mir jetzt, 3 Vers 1, stoßt am Neumond in die Posaune, für das spezielle Monatsanfangsfest. Übrigens, Monat heißt auf Hebräisch Chodesh. Das kommt von Chadash, neu. Also der Chodesh, der Monat, ist das, was eben mit dem neuen Mond beginnt. Und dazu wird in die Posaune geblasen, nach Psalm 81. Das ist also auch speziell ein Moment, wo man gewissermaßen aufgeweckt wird aus dem Schlaf. Ein Neumondsfest im Jahr war ein ganz besonderes Fest. Welches?
Jahresanfang vielleicht, oder?
Ja, genau. Das ist welches Fest? Wie heißt das?
Neujahr.
Die Rabbiner sagen Rosh Hashanah. Das Neujahrsfest. Das wird in der Bibel aber wie genannt? Das Fest des Posaunenhalls. 3. Mose 23. bis 25. Liest das jemand vor?
Und der Herr redete zu Mose: Rede zu den Söhnen Israel. Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll eure Ruhe sein. Eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen.
Jawohl. Also hier haben wir den 1.7. Neujahrsfest, ja? Nein, das Monatsanfangsfest, Neumond. Aber es ist da der siebente Monat. Und das ist doch irgendwie eigenartig. Warum wird dieses Fest gefeiert als Neujahrsfest? Ganz einfach, oder? Nein, es ist nicht einfach, es ist sehr kompliziert. Es gibt zwei Jahreszählungen im Judentum, von der Bibel her. Und zwar das eine ist die alte Zählung ab der Schöpfung. Und in 2. Mose 12, mit dem Auszug aus Ägypten, gab es eine neue Zählung. Da wurde der siebte Monat wurde zum ersten Monat umgewandelt. Und Gott sagt, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Und zwar war also früher der Herbstanfang, das war das neue Jahr, ab der Schöpfung. Und zwar fällt das, der Monat Tischri fällt in die Zeit der Tag-Nacht-Gleiche.
Also 22.09. 21.09.
Die helle Tageshälfte gleich lang ist wie die Nacht, genau. Und mit dem Auszug aus Ägypten wurde eben der Monat, wo die Tag-Nacht-Gleiche im Frühjahr reinfällt, wurde zum Jahresanfang verändert. Und so sehen wir also, beide Jahresanfänge sind durch ein astronomisches klares Zeichen geregelt. Und nun haben wir also die Zählung ab der Schöpfung und die Zählung ab der Erlösung aus Ägypten. Das sind zwei verschiedene Zählungen. Und die wurden weiterhin in der Bibel beibehalten. Und jetzt sehen wir, das, was früher eben im Herbst das neue Jahr war, das wird hier siebter Monat genannt. Ab der Erlösung gerechnet. Aber das wird auch bis zum heutigen Tag als Neujahrsfest gefeiert, wo man Schofarhorn bläst, den ganzen Tag. Der ganze Tag ist erfüllt von Schofarhornblasen. Und
zwar egal, ob es ein Sabbat ist, beispielsweise, wenn jetzt nun der Tag und Nacht gleiche auf einen Samstag.
Ja, das würde den Sabbat überhöhen, ja. Ja, ja. Also, das ist der ganz spezielle Neumondsfest, Jahresanfang. Und die Rabbiner haben gesagt, dass das Lärmblasen, das ja an jedem Neujahr geschah, wie Psalm 81 sagt, stoßt am Neumond in die Posaune. Aber an diesem ganz besonders.
An jedem Neumond, nicht Neujahr, oder?
An jedem Neumond wird das geblasen, aber am Neujahr hier, im Herbst, ganz besonders, das ist das Gedächtnis des Posaunenhalls. Da wird man gewissermaßen aus dem Schlaf aufgeweckt, 10 Tage später ist dann Yom Kippur. Könnt ihr weiterlesen, in 3. Mose 23. 10 Tage später ist Yom Kippur und darum ist das gewissermaßen das Aufwecken, wo man beginnt darüber wirklich nachzudenken, was gilt es in meinem Leben zu ordnen? Und dann in Yom Kippur kommt das Fest der Vergebung. Und so spricht also der Neumond eigentlich vom Neuanfang im Leben des Gläubigen. Wenn es geistlich wieder zurückgegangen ist, bis zum Leermond, dass man wirklich das Licht gewissermaßen erloschen ist. Und dann kommt die neue Sichel. Gott weckt uns auf und er gibt uns eine Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen, sodass das Licht in unserem Leben wieder wachsen kann. Also das Neumondsfest erinnert daran, wie wir auch immer wieder geistlich Rückschritte machen, Gott schenkt uns die Möglichkeit zum Neuanfang. Und Rabbi Moshe ben Maimon hat im Mittelalter in einem seiner Bücher geschrieben, so ein Spruch, der sagt, eben diese Posaunen bedeuten, dass man aufwachen soll aus dem Schlaf. Jetzt schauen wir mal in Epheser 5. Da finden wir etwas ganz Eigenartiges. Epheser 5, Vers 14.
Wer liest? Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten.
Woher kommt dieser Spruch? Deshalb sagt er. Paulus schreibt nicht, so es steht geschrieben, dass also in der Heiligen Schrift stehen würde. Das finden wir nirgends im Alten Testament. Aber offensichtlich ist es ein bekannter Spruch, wache auf, der du schläfst, und stehe aus aus den Toten, und der Messias wird dir leuchten. Christus, der Messias. Ja, also das scheint effektiv, dass dieser Moshe ben Maimon im Mittelalter und Paulus im ersten Jahrhundert, dass diese Traditionen auf einen gemeinsamen Ausspruch im Tempel zurückgehen. Als Erklärung, was das Neujahrsfest oder Neumondsfest bedeutet. Und jetzt schauen wir mal, was steht da schon vorher? Epheser 5, Vers 7. Da geht es um verschiedene Sünden, um das Leben in der Sünde. Und dann heißt es, so seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, wie beim Leomond. Jetzt aber Licht in den Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Vielmehr aber überführt sie. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, oder Christus wird dir leuchten. Es ist auch ganz, ganz eindrücklich, es steht alles in Verbindung mit dem Thema Licht und Finsternis. Was genau eben das Thema ist am Neumond. Und dann wird praktisch eben ermahnt, seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend. Und so weiter und so fort. Also hier haben wir wirklich in Epheser 5 einen Zusammenhang mit dem Neumondsfest. Das Fest, wo wir feiern können, es gibt einen Neuanfang in unserem Leben, wenn eben das Licht zurückgegangen ist. Und auch da sehen wir in Hesekiel 46, das war wieder ein Opfer, ein Tag des Opferns. Wie ist es möglich, dass wir als Gläubige immer wieder einen Neuanfang machen können? Alles nur auf der Grundlage des Opfers von Golgatha. Das können wir so praktisch übertragen auf unser Leben. So bekommt also Sabbat, Neumond, Ein- und Austrittsordnung ganz konkrete Bedeutung. Und dann in Vers 13 wird das tägliche Morgenbrandopfer angeordnet. Jeden Tag ein einjähriges Lamm, ohne Fehl. Und auch diese Einrichtung zeigt uns die Wichtigkeit, dass wir jeden Tag danken für Golgatha. Das ist für den Tempel eine Einrichtung für das ganze tausendjährige Reich. Aber die Frage ist, wie steht es in unserem Leben? Haben wir auch diese tägliche Dankbarkeit, dass wir den Tag beginnen mit Dank für das Opfer des Herrn Jesus auf Golgatha? Bevor wir in die Pause gehen, wollen wir noch kurz auf die Verse 16 bis 18 eingehen. Da wird geregelt, wie der Fürst mit dem Eigentum umgehen soll. Und das zeigt, er kann nicht einfach willkürlich umgehen, obwohl er da eine so führende Position einnehmen wird. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache im Neuen Testament. In der Gemeinde gibt es Älteste. Aber die Tatsache, dass jemand als Ältester eine führende Funktion in der Gemeinde übernehmen kann, gibt ihm nicht die Freiheit für Mutwilligkeit. Lesen wir dazu etwas aus 1. Petrus 5, 2. Nach Vers 1 spricht Petrus die Ältesten an als Mitältester. Wer liest Verse 3 bis 4?
Nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer.
Vorher, hütet.
Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht führet, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinneswillen, sondern bereitwillig, nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Und wenn der Erzhirte offenbar geworden ist, so werdet auch ihr die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen.
Jawohl. Also es geht nicht an, dass jemand willkürlich Macht ausübt in der Gemeinde. Nicht um schändlichen Gewinneswillen, sondern aus Bereitwilligkeit und eben nicht als die da herrschen über ihre Besitztümer. Das sind sehr wichtige und ernste Sachen, denn wenn das hier in dieser Beziehung schief geht, dann geht es mit einer ganzen Gemeinde schief. Also, das ist ein göttliches Prinzip, das sich durchzieht. Autorität gibt keinen Freibrief für mutwilligen Umgang mit Menschen und mit Dingen. Das haben wir auch in diesen Versen, dieses Prinzip. Und dann bleiben noch Verse 19 bis 24. Da geht es um die Küchen im dritten Tempel. Und zwar gibt es hinter den Priestergebäuden, ich habe ja ein Blatt mit dem Plan ausgeteilt, dort sieht man, wo die Priestergebäude sind, wo sie schlafen im Tempel. Und westlich der Priestergebäude gibt es solche Küchenbereiche. Und dann im zweiten Vorhof in den Ecken des 511 Quadrates, in allen vier Ecken gibt es Küchen für das Volk. 40 auf 30 Ellen. Und da in diesen Küchen wird das Friedensopfer gekocht. Das Friedensopfer ist das Opfer, wo Menschen einen Teil für Gott verbrennen und einen Teil dürfen sie selber essen. Das drückt Gemeinschaft aus, Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir das gleiche Teil genießen, das ist Gemeinschaft. Also Menschen haben Gemeinschaft mit Gott, und zwar indem sie beide das Opfer des Herrn Jesus innerlich, geistlich genießen. Und schon im Gesetz, unter dem Gesetz wurde angeordnet, dass man beim Essen des Friedensopfers soll man sich freuen. Ich gebe die Stelle an, das ist 5. Mose 27. Das Friedensopfer wird manchmal einfach genannt Schlachtopfer. Aber man merkt dann, das Schlachtopfer ist das Friedensopfer, weil es gegessen wird. Das Volk durfte nur vom Friedensopfer etwas essen. 5. Mose 27, Vers 7. Liest es jemand?
Und du sollst dem Herrn, deinem Gott, Brandopfer darauf opfern, und du sollst Friedensopfer opfern, und da selbst essen und dich freuen vor dem Herrn, deinem Gott.
Jawohl. Also das Essen des Friedensopfers wird ganz ausdrücklich schon im Gesetz mit Freude verbunden. Und was ist Gottesdienst? Wenn wir kommen, um Gott anzubeten und zu preisen gemeinsam, dann geht es darum, dass wir mit Gott eigentlich teilen, was wir an dem Herrn Jesus und an seinem Opfer gefunden haben. Und wir wissen, das ist genau das Gleiche, woran der Vater sich freut. Das Leben des Herrn Jesus war so vollkommen und vollkommen bis in den Tod, dass Gott gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott freut sich an der Vollkommenheit seines Sohnes, und wenn wir zum Glauben gekommen sind, unsere Augen sind dafür aufgegangen, für den Herrn Jesus Christus, dann erkennen wir seine Herrlichkeit und Pracht in seinem Opfer. Und wir genießen das. Und im Gottesdienst dürfen wir gewissermaßen mit Gott teilen. Das, was Gott so viel bedeutet, bedeutet jetzt auch uns etwas. Und das muss verbunden sein mit einer tiefen inneren geistlichen Freude. Und das können wir lernen von dem Essen und dem Kochen der Friedensopfer im dritten Tempel. In allen vier Ecken, das drückt auch aus, dass diese Freude an dem Opfer des Herrn Jesus Christus hat Bedeutung für die ganze Welt. In Offenbarung 7 wird zum Beispiel gesprochen über die vier Ecken der Erde. Also, das Opfer des Herrn Jesus hat sowieso Bedeutung für die ganze Welt und eben auch die Freude und die Gemeinschaft mit Gott über dem Opfer von Golgatha. Ja, gut, dann machen wir jetzt 20 Minuten Pause und machen uns dann nachher zum Strom aus dem Tempelberg heran. Ja, klar.
Zum Angeschnitten und Abschnitt der ersten Halbzeit.
Ja.
Okay. Und wie weit wird dort Priesterin mit Sohnschaft und Kindschaft verbunden? Das habe ich nie verstanden. Das dort, ist das einfach aufgetrennt oder das Zitat aus Psalm 22? Warum heißt es nicht, in diesem deiner Priester werde ich noch singen zum Beispiel?
Ja, gut, weil die Priesterschaft, die bedeutet ja auch, die Zugehörigkeit zu einer Familie. Aaron und seine Söhne waren die ersten Priester. Und Priesterdienst hängt also zusammen, dass man aus priesterlichem Geschlecht ist. Und das macht die Brücke dazu, dass eben Christus die Erlösten als seine Brüder bezeichnet. Das heißt also, dass sie das gleiche Leben haben. Also die Verknüpfung von Priesterdienst und Kindschaft ist die, man gehört zur gleichen Familie. Über diesen Gedanken ist es verknüpft. Gut, jetzt kommen wir zu Hesekiel 47 und zwar Verse 1 bis 12. Und da bleibt dann noch einmal eine Bibelklasse für den Rest von Hesekiel. Bruno, liest du diese Verse.
Und er führte mich zurück zu der Tür des Hauses und siehe, Wasser flossen unter der Schwelle des Hauses hervor gegen Osten, denn die Vorderseite des Hauses war gegen Osten. Die Wasser flossen herab von unten, von der rechten Seite des Hauses her, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und führt mich draußen herum zum äußeren Tore des Weges zu dem gegen Osten gerichteten Tore. Und siehe, Wasser rieselten von der rechten Torseite her. Und als der Mann gegen Osten hinausging, war eine Messschnur in seiner Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch die Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß 1000 Ellen, ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte, denn die Wasser waren hoch, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und er sprach zu mir, hast du es gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück an dem Ufer des Flusses. Als ich zurückkehrte, siehe, da standen an dem Ufer des Flusses sehr viele Bäume, auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, diese Wasser fließen hinaus nach dem östlichen Kreise und fließen in die Ebene hinab und gelangen in das Meer. Und werden sie in das Meer hinausgeführt, so werden die Wasser des Meeres gesund werden. Und es wird geschehen, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln, überall, wohin der Doppelfluss kommt, leben werden. Und der Fische werden sehr viele sein, denn wenn diese Wasser dorthin kommen, so werden die Wasser des Meeres gesund werden und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Und es wird geschehen, dass Fischer an demselben stehen werden. Von En-Gedi bis nach En-Eglaim werden Plätze sein zur Ausbreitung der Netze. Nach ihrer Art werden seine Fische sein, sehr zahlreich wie die Fische des großen Meeres. Seine Sümpfe und seine Lachen werden nicht gesund werden, sie werden salzig bleiben. Und an dem Flusse, an seinem Ufer, auf dieser und auf jener Seite, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie reife Früchte tragen, denn seine Wasser fließen aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung.
Hier wird der kommende Fluss aus dem Tempelberg beschrieben. Und die Quelle wird hier im Tempelhaus entspringen. Das bedeutet also, dass aus dem Felsen, der heute in der Oma-Moschee ist, das war ja der Fels, wo das Allerheiligste gebaut war, das wird ja auch im dritten Tempel so sein, dass das Allerheiligste genau wieder an dieser Stelle stehen wird, das haben wir ja gesehen. Auf dem Gipfel des Berges wird das Haus stehen, Kapitel 43, Vers 12. Dies ist das Gesetz des Hauses oder des Tempelhauses. Auf dem Gipfel des Berges soll sein ganzes Gebiet ringsherum hochheilig sein. Siehe, das ist das Gesetz des Tempelhauses. Der Gipfel des Berges ist auch heute der Fels in der Oma-Moschee. Und da wird Wasser herauskommen aus dem Felsen. Und jetzt sehen wir, die Geschichte Israels begann mit Wasser aus dem Felsen in 2. Mose 17. Und sie wird auch enden mit Wasser aus dem Felsen, Hesekiel 47. Nun, heute ist es ja so, dass das Tote Meer so versalzt ist, dass es etwa 30% Salz hat. Das ist also nicht nur Kochsalz, NaCl, sondern auch verschiedene weitere Salze, aber 30%. Das ist also wirklich der Punkt erreicht, wo die Sättigung zum Teil auch überfordert ist. Darum, besonders im südlichen Bereich, sieht man ja großartige Salzkristallisationen, wo das Wasser kann das gar nicht mehr aufnehmen. Das Meer ist daher vollkommen tot. Darum nennen wir es auf Deutsch das Tote Meer. In der Bibel wird es genannt das Salzmeer. Ja, Melach, schon in 1. Mose 14. Zur Zeit von Abraham wird es genannt das Salzmeer. Also offensichtlich war da schon ein Salzproblem vor 4000 Jahren. Denn die Ozeane haben ja auch Salz, aber wie viel Prozent etwa?
3,5, höchstenfalls.
Ja, ungefähr so. Und warum eigentlich? Warum hat der Schöpfer in seiner Weisheit Salz in die Ozeane gegeben?
Damit sie nicht vereinen. Das ist genau eine Grenze, die noch Leben ermöglicht, beispielsweise
jawohl,
die Fische, und eine Veralgung verhindert.
Und damit eben ist es desinfizierend.
Ja.
Desinfektion hat der Schöpfer da hineingegeben. Aber bei 30% ist nun eben alles tot im Salzmeer. Aber dieser Fluss aus dem Tempelberg wird dann hinuntergehen ins Tote Meer und das Tote Meer wird lebendig werden. Also voller Fische. Ein gewaltiges Ereignis. Und wir haben ganz konkret gelesen, da werden Fischer sein, Vers 10, von En-Gedi an bis nach En-Eglaim. Das ist also die israelische Seite des Toten Meeres. Da werden Fischer ihre Netze ausbreiten. Gewaltige Dimensionen. Heute spricht man ja von der Gefahr einer ökologischen Katastrophe im Nahen Osten, weil das Tote Meer immer mehr austrocknet. Dadurch, dass eben so viel Wasser benötigt wird für die Landwirtschaft und für sonstigen Bedarf. Das Meer geht zurück, dramatisch zurück. Und das könnte das ganze Klima im Nahen Osten verheerende Auswirkungen haben. Und man hat schon vor Jahren ein Projekt gehabt, einen Kanal zu bauen vom Mittelmeer ins Tote Meer. Das war gerade die Zeit, wo die russischen Juden kamen zu Hunderttausenden, und das sind ja viele sind Intellektuelle, was soll man mit denen anfangen? Die kann man nicht so schnell gut brauchen überall. Und da haben sie sich gedacht, ja, das wäre ein tolles Projekt, oder? Die könnten das machen, aber das hat es dann doch wieder begraben, weil es zu teuer war. Jetzt spricht man schon wieder über ein Projekt, das man mit Jordanien zusammen realisieren möchte. Die Weltbank ist bereit, gibt ihr Geld dazu. Und da möchte man Wasser vom Roten Meer her zuführen. Aber wenn ich Mitglied wäre in der Knesset, dann würde ich aufstehen und sagen, Chaverim v'chaverot, also Genossen und Genossinnen. Ja, so spricht man. Das Geld könnt ihr sparen, das kommt ja sowieso. Das ist ja schon auf dem Programm, im prophetischen Programm. Das tote Meer wird gesund werden. Und zwar wird dieser Fluss aus dem Tempelberg wird immer mehr anschwellen, aber dann wird er ein Doppelfluss. Das ist noch ganz wichtig, Vers 9. Haben das alle, dass alle lebendigen Seelen, die da wimmeln überall wohin, der Doppelfluss kommt. Es gibt die Übersetzungen, die haben nur Fluss, stimmt's?
Ja, aber bei mir ist hinten wörtlich, ist ein Zeichen gemacht, wörtliche Übersetzung, zwei Flüsse oder ja, Doppelfluss. Es wird zwar von Fluss hier gedruckt, aber es wird
ja, ein Hinweis also gemacht. Ist doch ein Hinweis da, das ist gut. Es ist nämlich Nachalayim, Ayim ist die Zweizahl auf Hebräisch. Oder wir haben zwei Augen und darum sagt man auf Hebräisch Enayim. Und wir haben zwei Ohren, darum sagt man Osnayim. Wir haben zwei Lippen, darum sagt man Sfatayim. Wir haben zwei Hände, darum sagt man Yadayim. Wir haben zwei Füße, darum sagt man Raglayim. Und hier heißt es Nachalayim, weil es eben zwei Flüsse sind. Nun, das ist in Übereinstimmung mit Zacharja 14. Da wird über die Wiederkunft Christi auf dem Ölberg gesprochen. Der Ölberg wird sich spalten. Und dann heißt es in Vers 8. Wer liest?
Und es wird geschehen, an jenem Tage, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem fließen, zur Hälfte nach dem östlichen Meere und zur Hälfte nach dem hinteren Meere. Im Sommer und im Winter wird es geschehen. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr einer sein und sein Name einer.
Jawohl. Also da haben wir Vers 8, die beiden Ziele. Das östliche Meer ist das tote Meer und das hintere Meer das Mittelmeer. Warum hinter? Warum ist es hinten, das Mittelmeer? Wie?
Weil es im Westen ist.
Ja, warum hinten?
Hinter den Bergen.
In der Antike hat man sich am Orient orientiert. Dann ist eben vorne ist Osten, hinten ist Westen. Rechts ist Süden, links ist Norden. Und das finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel auf diese Weise. Auch rechts und links, Süden, Norden. Das hintere Meer ist das Mittelmeer, das auch erreicht wird. Eben sind zwei Arme, darum ein Doppelfluss. Aber in Hesekiel 47 ist der Fokus nur aufs tote Meer gerichtet. Es heißt ja da in Vers 8, er geht runter nach dem östlichen Kreis oder Bezirk und fließen in die Ebene hinab. Und das hebräische Wort für Ebene ist die Arava. Und das ist der geografische Begriff für diese Tiefebene des Toten Meeres, die Arava. Darum haben wir in der Schlachterrevision haben wir solche Begriffe in den Text hineingeführt. Anstatt in die Ebene haben wir geschrieben, dass es hier in die Arava hinabgeht. Das ist ein konkreter geografischer Begriff. Dann weiß man, das ist eindeutig das tote Meer hier. Das Wasser kommt also zuerst rieselnd aus dem Tempelhaus heraus, geht da am Altar vorbei nach Osten und wird dann, Hesekiel muss da messen, 1000 Ellen, also circa ein halber Kilometer, dann geht das Wasser bis an die Knöchel, wieder ein halber Kilometer, Wasser bis an die Knie, wieder ein halber Kilometer, Wasser bis an die Hüften und dann wieder ein halber Kilometer ein Fluss zum Schwimmen. Nun, was hat das geistlich zu bedeuten? Wir nehmen einen Schlüssel im Neuen Testament dazu, Johannes 7. Da ist der Herr Jesus auf dem Tempelplatz. Wohlverstanden? Johannes 7, 37 am Laubhüttenfest. Wer liest uns drei Verse? 7, 37.
An dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an den Glaubenden empfangen sollten. Denn der Geist war noch nicht, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Ja, also hier sagt der Herr, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift gesagt hat. Und nun kann man die Bibel durchlesen und diese Schrift suchen, und man wird sie nicht finden. Im ganzen Alten Testament nicht. Außer man bleibt bei Hesekiel stehen. Der Tempel ist ja im Licht des Neuen Testaments auch ein Bild des einzelnen Erlösten. 1. Korinther 6, 18. Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist? Und der Herr Jesus sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie die Schrift gesagt hat. Und merken wir, Ströme, Mehrzahl, nicht ein Strom, Ströme, ein Doppelstrom, Hesekiel 47. Und weiter, lebendiges Wasser, was ist das? Quellwasser. Der hebräische Ausdruck Mayim Chayim, das ist ein ganz normaler Ausdruck für frisches Quellwasser. Es geht ja um die Quelle aus dem Tempelberg, die zu zwei Strömen wird. Und nun haben wir hier eine Auslegung des Herrn Jesus, eine geistliche Anwendung von Hesekiel 47. Wer bei ihm trinkt, wird so zu einem Tempel sein, der zum Segen für andere wieder lebendiges Wasser weitergibt, in Strömen. Und Johannes erklärt uns die Symbolik des lebendigen Wassers. Was bedeutet es geistlich? Der Heilige Geist. Also dieses Wasser spricht von dem Heiligen Geist. Nun wird dieser Strom in Etappen immer größer. In diesem Tempel können wir ja eben sehen den einzelnen Gläubigen, aber wir können auch sehen die Gemeinde. Die Gemeinde weltweit wird ja auch mit einem Tempel verglichen. Epheser 2, Vers 20 wird von der Gemeinde in ihrem universalen Sinn wird gesagt, sie ist aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Jesus Christus ist selber Eckstein und dieser Bau wächst zu einem geistlichen Tempel, zu einer Behausung Gottes im Geist. Also, wie war das an Pfingsten, als der Heilige Geist kam? Das entspricht Vers 2, und siehe, Wasser rieselten von der rechten Torseite her. In Apostelgeschichte 2 waren 120 Leute zusammen und der Geist Gottes wurde über sie ausgegossen. Wer zu mir kommt und trinkt. Und dann ging dieser Strom aus. Die begannen zu evangelisieren an Pfingsten. Da kamen, wie viel zum Glauben, Apostelgeschichte 2? 3000 an einem Tag. Und da haben wir eine nächste Stufe. Vers 3, Wasser bis an die Knöchel. Dann ging aber die Evangelisation später eine Etappe weiter. Wo? Apostelgeschichte. Erst nach der Steinigung von Stephanus. Vorher war das Evangelium ganz klar auf Juden, auf Jerusalem und konzentriert. Und dann Apostelgeschichte 8 ging es nach Samaria. Das war ein Durchbruch, als der Evangelist Philippus nach Samaria ging. Es kam zu einer Erweckung. Und auch die bekamen den Heiligen Geist. Da haben wir Wasser bis an die Knie. Heißt geschichtlich eine ganz neue Etappe ab Apostelgeschichte 8. Aber das Evangelium ging weiter. Petrus bekam den Auftrag, auch zu den Römern zu gehen, die im Gegensatz zu den Samaritern keine Verwandtschaft haben mit dem jüdischen Volk. Und für Petrus war das eigentlich sehr schwierig, zu einem Römer ins Haus zu gehen. Aber der Auftrag war klar. Petrus gehorchte, predigte und alle, die dort versammelt waren, die das Wort im Glauben aufnahmen, bekamen den Heiligen Geist. Also die Gabe des Heiligen Geistes ging sogar zu den Heidenvölkern. Eine neue Etappe, das entspricht Wasser bis an die Hüften. Aber das war nicht genug. Apostelgeschichte 13 beginnt dann die erste Missionsreise des Apostels Paulus. Und wo von Ort zu Ort, wo er hinkam, das Evangelium verkündigte, bekamen Menschen den Heiligen Geist. Und in dieser weiteren Etappe haben wir eine Parallele zu Vers 5. Ein Fluss, durch den ich nicht gehen konnte. Denn die Wasser waren hoch, Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht zu durchgehen war. Und die Apostelgeschichte beschreibt die ersten drei Jahrzehnte des Christentums und zeigt also diese Anfangsetappen der Ausbreitung. Aber die Apostelgeschichte ist ja irgendwie, hat einen offenen Schluss. Paulus ist in Rom, wartet auf den Prozess und die Apostelgeschichte hört auf. Ganz bewusst offen, um zu zeigen, diese Geschichte der Mission der Kirche geht weiter. Die Apostelgeschichte ist zwar fertig, aber dieser Strom aus dem Tempelhaus geht weiter. Nun, er führt hier ins Tote Meer. Das Tote Meer, das Meer überhaupt, ist in der Bibel ein Bild der unruhigen Völker. Jesaja 17. Liest uns jemand Verse 12 und 13.
Wehe dem Getümmel vieler Völker, wie das Brausen der Meere brausen sie, und dem Rauschen von Völkerschaften, wie das Rauschen gewaltiger Wasser rauschen sie. Völkerschaften rauschen, wie das Rauschen vieler Wasser.
Danke. Also, ist deutlich die Symbolik erklärt, ja? Die Völker, unruhig wie das Meer, aber die werden jetzt erreicht mit dem Evangelium, mit diesem Fluss des Heiligen Geistes. Und das Meer hier wird lebendig. Und das ist doch eindrücklich. In Epheser 2 wird beschrieben, dass der natürliche Mensch ist tot in Sünden und Vergehungen. Und durch die Bekehrung wird er lebendig gemacht. Oder Römer 8 sagt das so. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes des Lebens durchbricht das Gesetz des Todes. Das ist genau illustriert in Hesekiel 47 mit diesem lebendigen Wasser, das das tote Meer lebendig macht. Und eindrücklich, das tote Meer scheint ein hoffnungsloser Fall zu sein. Schon zur Zeit Abrahams versalzen. Wie soll dieses Meer jemals zum Leben kommen? Seit Jahrtausenden kriegt es das wunderbare Jordanwasser und hat nichts verändert. Und so gibt es Leute, da denkt man manchmal, das sind hoffnungslose Fälle. Wann kommt endlich der Durchbruch? Und da sehen wir, dass Gott selbst mit hoffnungslosen Fällen einen Durchbruch machen kann. das Tote Meer wird lebendig durch diesen Strom. Wenn wir es so missionsgeschichtlich sehen, ist vielleicht noch eindrücklich daran zu erinnern, um 1800 war die Bibel in etwa 70 Sprachen übersetzt. Das war dann die Zeit der Erweckung in Europa, den reformierten Gebieten und in Nordamerika. 1830 war die Bibel übersetzt in 137 Sprachen. Also Erweckung bedeutete eben auch Erwachen im Blick auf den Missionsauftrag. Die dritte Welt war irgendwie jenseits des Horizonts. Und in 30 Jahren sind also mehr Sprachen erreicht worden als in 1800 Jahren vorher. Das ist schon eindrücklich. Und heute sind wir so weit, dass es etwa 2300 Sprachen gibt, die mit der Bibel erreicht worden sind. Und auf Kassetten gibt es durch die wunderbare Arbeit von Audio Gospel jetzt über 5000 Sprachen und Dialekten, wo man Botschaften auf Kassette weitergeben kann. Wir sind tatsächlich heute so weit, dass man sagen kann, der Jesus sagt ja als 12. Zeichen in Matthäus 24 von der Endzeit, sagt er, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, allen Nationen zu einem Zeugnis. Natürlich haben wir nicht alle Sprachen und alle Stämme erreicht, aber alle Nationen, kann man sagen, die sind mit dem Evangelium erreicht worden. Es gibt kein Land dieser Welt, wo das Evangelium nicht schon hingekommen wäre. Ein positives Endzeitzeichen. Aber eindrücklich ist, dass also besonders in den letzten 200 Jahren ist eigentlich der größte Vorstoß in der Mission geschehen. Das ist irgendwie mutmachend, wenn man auf der einen Seite sieht den endzeitlichen Abfall, der ja vorausgesagt ist in 2. Thessalonicher 2. Wir sehen, wie Massen sich von Gott und seinem Wort bewusst abdrehen. Aber missionsgeschichtlich ist doch gerade in der Endzeit Gewaltiges geschehen. Gleichzeitig mit dem Zerfall. Und das entspricht dem Endzeitzeichen in Matthäus 24, Vers 14. Und so finden wir hier eine wunderbare Darstellung der Gemeinde und ihrer Wirkung in diese Welt hinaus. Wir haben also hier eine horizontale Stoßrichtung des Tempels. Wir haben früher den Altar behandelt, in Kapitel 43. Das geht hinauf, vertikal zu Gott. Das sind genau diese zwei Stoßrichtungen, die Gemeinde haben muss. Die Gemeinde ist nach 1. Petrus 2 ein heiliges Priestertum, um Gott geistliche Schlachtopfer zu bringen, in der Anbetung. Die Gemeinde ist ein königliches Priestertum, um zu verkündigen die Tugenden dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das ist diese horizontale, der Doppelfluss aus dem Tempelberg. Und dann kann man das eben ganz persönlich auf sich übertragen. Wie viel ist von diesem Doppelstrom in meinem Leben zu sehen? Dass ich anderen das Evangelium weitergebe und so das Leben aus Gott weiter vermittle. Ja, gibt es bis dahin Fragen, Ergänzungen?
Also diese wunderbare Vervielfältigung von Wassermengen,
ja,
erinnert mich ein wenig an diese Vervielfältigung bei der Speisung der 5000 mit einigen wenigen,
ja,
Fischen fängt es an,
ja,
und ernährt sehr viele.
Ganz genau. Sehr schön. Das ist Gottes Handlungsweise. Noch etwas?
Denn physikalisch gesehen kann nicht mehr Wasser im Flussbett sein, als vorher aus der Quelle herausgekommen ist.
Gut, aber trotzdem, der Rhein ist auch ein bisschen größer am Ende als...
Aber es fließt sehr viel zu.
Ja, natürlich, aber das muss man auch hier so verstehen, dass andere Quellen hier zufließen. Das ist, wird deutlich aus Joel 4. Ja, also ich habe keine gefälschte Bibel. Gewisse haben Joel 3, als letztes Kapitel und andere Joel 4. Aber es steht genau das Gleiche drin. Das ist nur eine andere Zählung. Also Joel 3 oder Joel 4, Vers 18. Zuvor wird die Wiederkunft Christi beschrieben und dann heißt es:
Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch und alle Bäche Judas werden strömen voll von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern.
Ja, das Tal Schittim ist das Tote Meer, die Talebene des Toten Meeres. Dort gibt es eben dieses Akazienholz. Um Schittim, das ist Akazienholz. Ja, und woher kommt das, dieses Wasser? Alle Quellen in Juda werden eben auch, alle Bäche Judas werden von Wasser fließen. Das kommt daher, in der großen Drangsal gibt es 3,5 Jahre keinen Regen mehr in Israel. Aber am Ende davon sagt Gott, Joel 2, 23, und ihr, Kinder Zions, frohlockt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem rechten Maß. Und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie zuvor. Und die Tennen werden voll Getreide sein und die Kufen überfließen von Most und Öl. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die Hungersnot, die es vorher gegeben haben wird. Also macht das klar, woher das Wasser kommt, das der Strom auf ganz natürliche Weise immer größer wird. Es ist dieses neue Wasser, das dann nach der großen Drangsal regnen wird und alle Quellen zum Überfließen bringt. Noch etwas? Ja gut, dann sind wir hier an einem schönen Ende angekommen. Nächstes Mal wird ja ein Spezialthema behandelt werden. Kannst du das kurz nochmals erklären, wie das läuft? Und dann würden wir im Januar Hesekiel abschließen und ein neues Thema im Februar beginnen.